wohl den Menschen, den es von hier wegzieht, der seine Wurzeln herausgerissen hat und gerne beim Herrn sein möchte. Diese Welt hat uns nicht mehr viel zu bieten. Sie ist nicht mehr schön, so sagen es die Leute auf Erden. Aber im Himmel wird es herrlich sein und wir werden all dieser Zustände dann nicht mehr gedenken können. Das wird gut sein. Müssten wir in der Herrlichkeit noch an das zurückdenken, was einmal auf Erden war, dann würde auch dort Betrübnis aufkommen. Und das geht nicht. Das Alte und das Vergangene wird für immer dahin sein. Es gibt eine Bibelstelle, in der steht, dass die früheren Zustände uns nicht mehr ins Gedächtnis kommen werden. Und dafür können wir auch dankbar sein, dass wir ein für alle Mal in eine andere Welt versetzt werden. Ein ganz neuer Anfang. Wir werden dann ja in die Ewigkeit hinübergenommen und dann gilt das, was von Ewigkeit her im Plane Gottes für uns bereitet und uns allen zugedacht war. Als ich dem Einleitungswort so zuhörte und feststellte, wie weitergelesen wurde, kam mir der Gedanke über den Glauben. Der Glaube ist nicht nur ein Wortbegriff. Der Glaube hat Leben in sich, hat Menschen veranlasst zu handeln, mit Gott zu wandeln. Den Noah, so haben wir es gelesen, dass er durch Glauben der Weisung Gottes Gehorsam leistete und anfing, die Arche zu bauen. Abraham folgte dem Ruf Gottes, verließ das Land, zog aus. Jeder dieser Männer Gottes, der tatsächlich Glauben hatte, hatte Leben. Er hatte eine Aufgabe. Er blieb nicht sitzen, sondern wurde von Gott bewegt. Dann kam mir der Gedanke, bei Abel steht ja geschrieben, dass Gott auf ihn und auf das Opfer sah. Nicht nur auf das Opfer und nicht nur auf ihn, sondern auf beides. Gott schaute auf den Mann, der das Opfer von seinen Erstlingen der Herde dargebracht hatte. Gott schaut auf uns, indem er auf das Opfer des Lammes Gottes sieht, das für uns dargebracht wurde. Nicht eines wird vom anderen getrennt, sondern beides gehört zusammen. Das Opfer und der Opfernde, beides gehört zusammen. Und am deutlichsten sehen wir es bei Abraham und bei Isaak, als er im Begriff war, seinen einzigen Sohn, den er liebte, darzubringen und der Herr ihm zurief, tue es nicht. Eine Verbindung zwischen dem, der da opfert, und dem Opfer selber. Und der Glaube ist die Verbindung zu Gott und dem, der das Opfer darbringt. Man könnte viel darüber sagen. Hier wurde uns vorgelesen, denkt aber an die früheren Tage zurück. Ja, wir möchten nicht gern zurückdenken, manchmal tut's gut. Dann heißt es, in denen ihr nach empfangener Erleuchtung einen harten Leidenskampf geduldig bestanden habt. Es ist nicht einmal so sehr schlimm, was wir durchzumachen haben, Wichtig ist bei allem, dass wir durchhalten, dass wir standhaft bleiben, dass wir die Prüfungen, die uns gesandt werden, nicht als befremdend betrachten, sondern als zum ganzen Ablauf dazu gehörend. Es heißt hier, indem ihr teils selbst durch Beschimpfungen und Drangsale zum öffentlichen Schauspiel gemacht wurdet, teils an den Geschicken derer teilnehmen musstet, die in solche Lagen versetzt waren. Nicht nur als Zuschauer, sondern teilnehmen musstet. Wer zum Reiche Gottes gehört, muss sich mit allem, was darin geschieht, identifizieren. Das geht nicht anders. Die Jünger konnten nicht an Gethsemane vorbei und an Golgatha vorbei und dann himmelhoch jauchzen und auf Pfingsten warten, sondern sie mussten überall mit dabei sein und in den Prüfungen standhalten. Der Herr sagte, ihr seid es, die mit mir in meinen Prüfungen ausgeharrt haben. Hinfort vermache ich euch die Königswürde. Ihr werdet mit mir auf 12 Thronen sitzen und die Kinder Israel richten. Was war's? Sie haben von Israel oder durch das Volk Israel, durch die Juden damals, das alles über sich mitergehen lassen müssen, was den Herrn betroffen und getroffen hatte. Deshalb hat er ihnen gesagt, ihr werdet auf 12 Thronen sitzen und werdet die 12 Stämme Israels richten. Die richten, die euch in dieser Lage beurteilt haben. Die richten, die über euch zu Gericht gesessen haben, die nicht begriffen haben, dass Gottes Wort sich so zu erfüllen hat. Das sind keine leichten Worte. Wenn wir die Evangelien lesen und dann auch die Briefe, überall sind so kostbare Wahrheiten, die uns sehr viel zu sagen haben. Nun, gestern Abend lasen wir ja aus der Predigt ein Gefangener des Herrn und wir werden noch einige Passagen vorlesen. Hier nur noch den einen Gedanken, mein Gerechter aber wird aus Glauben das Leben haben. Wenn er aber kleinmütig zurückweicht, hat mein Herz kein Wohlgefallen an ihm. Denn es währt nur noch eine kleine, ganz kurze Zeit. Dann wird der kommen soll, und nicht auf sich warten lassen. Es gibt im Heilsplan Gottes Dinge, die festliegen, und die müssen geschehen und werden geschehen. Das erste Kommen des Herrn geschah, als die Zeit erfüllt ward und alles lief ab, wie Gott es durch den Mund der Propheten gesagt hatte. Genauso wird es mit dem zweiten Kommen des Herrn sein. Alles läuft so ab, wie er es in seinem Worte gesagt hat. Hier steht, es wird nur noch eine kleine, ganz kurze Zeit. Dann wird der kommen soll. In Apostelgeschichte 3 von Vers 21 steht ja, dass er im Himmel bleiben muss, bis zu der Zeit, in der alles wiederhergestellt worden ist. Und mir kam der Gedanke, dass wir nicht nur in unserem Leibe seufzen, um beim Herrn zu sein, sondern, wenn wir ganz ehrlich sein dürfen, auch über unseren eigenen Zustand, der noch nicht so ist, wie Gott ihn haben möchte, der noch nicht so ist, wie er dem verheißenen Worte entsprechen würde. Auch darüber seufzen wir ein wenig. Jakobus schreibt: Seufzet nicht gegeneinander, liebe Brüder, denn die Ankunft des Herrn ist nahe. Das sind aber zwei ganz verschiedene Dinge. Das eine ist eine innere Not, in der wir zu Gott rufen und sagen: Herr, du hast mehr für uns bereit. Mach uns geschickt. Schenke uns Glauben, der Leben in sich hat. Göttliches Leben, der göttlichen Gehorsam, göttliche Kraft, der das alles in sich trägt, was die Männer und das Volk Gottes hatte, die im Glauben standen. Ich meine nicht, dass wir ungläubig sind, aber manchmal sind wir kleingläubig und trauen Gott nicht genügend zu. Und dann seufzen wir oder wir sind betrübt über uns. Dennoch tragen wir tief im Herzen die absolute Gewissheit, dass Gott sich all diese Mühe nicht vergeblich gemacht haben wird. Dass am Ende der Tage eine Braut des Lammes herauskommen muss, die ihm entgegengeführt werden wird und die sein Angesicht schauen wird und die in sein Bild umgestaltet werden wird. Wir wissen auch, dass es nicht um Begeisterung geht, nicht um von einer Sache mitgerissen zu werden, sondern die Sache erstmal in sich aufzunehmen, von ihr durchdrungen zu werden, mit ihr verbunden zu sein, ein Teil der Sache Gottes selbst zu werden. Das haben wir ja oft genug betont. Männer Gottes haben nicht nur das Wort verkündigt, sondern sie waren immer ein fester Bestandteil des Reiches Gottes. Sie waren in den göttlichen Dingen selber tief gewurzelt. Und wenn wir das 11. Kapitel der Hebräerbriefe weiterlesen würden, da sind ja all die Zeugnisse aufgeführt von denen, die dem Herrn glaubten, die ihm vertrauten, die schon göttliches Leben empfangen haben. Denn alle, an die das Wort Gottes ergangen war, empfingen das Leben Gottes, das in seinem Worte war. Amen. Deshalb wurden die Propheten Götter genannt. Wir haben das alles betrachtet und durchgenommen. Es steht geschrieben, unser Herr sagt es selber im Johannesevangelium im 10. Kapitel: Ich habe gesagt, ihr seid Götter. War es nur, dass er eine Erklärung abgegeben hatte, oder war es um des Willen, dass Gottes Wort an sie ergangen war? Er hat nicht wahllos gesagt, du bist jetzt und du, ihr seid jetzt schöne Götter, sondern das war im Zusammenhang mit dem Wort, das an sie erging. Und dieses Wort, das aus Gott kam und in sie hineindrang, hat in ihnen göttliches neues Leben hervorgebracht. Und das war der Unterschied. Nicht, weil Mose ein Mose war und zunächst ja auch ein Versager, Bruder Brenham erwähnt hier, er hat in Ägypten einen Mann tot zurückgelassen und mehr nicht. Erst als die Stunde Gottes kam und wieder 40 Jahre vergangen waren, zog er aus mit dem Wort, das an ihn ergangen war. Ist es mit uns anders? Es geht doch heute nicht darum, dass Gott einer bestimmten Gemeinde Privilegien einräumen würde. Es geht bei Gott heute um das Gleiche wie vor 2, 4 oder 6.000 Jahren. Es geht bei Gott um Menschen, die sein Wort aufnehmen, die ihm glauben und die bereit sind, in diesem Glaubensgehorsam ihm zu dienen und zu folgen. Amen. Das ist der Weg Gottes mit uns. In dieser Predigt, ein Gefangener des Herrn oder ein Paulus, ein Gefangener Christi, sind noch einige ganz wertvolle Aussprüche und die möchte ich kurz streifen. Seht, er wusste, dass er auf den Herrn warten muss. Das ist es, wodurch so viele Menschen in der heutigen Zeit Schmach über das Wort bringen. Sie gehen voll Eifer los. Wie viele Erweckungen sind um solch einer Sache willen schon gescheitert, weil der Evangelist nicht wartete, um zu erfahren, was der Herr zu sagen hat. Das Einfachste für mich wäre, durch größte Zeitungsannoncen größte Säle zu mieten, um das Größte zu tun. Das wäre für mich am einfachsten. Sofern ich voll eingespannt wäre in einem Programm, wäre alles wesentlich besser um mich herum. Aber was nützte ein großes Programm, wenn nicht Gott in dem Programm wäre? Wenn es nicht der Wille Gottes für diesen Tag, für diese Stunde sein würde? Was nützt der eigene Eifer, das Losrennen und das Tun von Dingen, wenn hier gesagt wird, dass dadurch nur Schmach über das Wort gebracht wird, weil man die Zeit Gottes nicht abwartet. Geduld tut uns Not, um die Verheißungen Gottes zu erleben und zu empfangen. Das war für mich und soll für uns alle eine große Lektion sein. Hier steht, sie gehen voll von Eifer los. Ja, mit welchem Eifer? Für wen haben wir zu eifern? Saulus eiferte zunächst im Unverstand, bis ihm der Herr begegnete. Und da nahm er sich Zeit, ungefähr so viel Zeit, wie der Herr mit seinen Jüngern hatte, nämlich 3,5 Jahre. Diese Zeit nahm sich Paulus und zog sich zurück, um mit Gott und seinem Wort, mit dem Plan Gottes vertraut zu werden. Hätte nicht andere sagen können, Mann Gottes, der Herr ist dir erschienen, er hat dich zum auserwählten Rüstzeug gemacht, was willst du dort in der Wüste? Wäre es nicht besser für dich, wenn du jetzt loslegen würdest? Paulus zog sich zurück. Ich sag's euch, oft tät ich's gerne auch. Mir ist das einfach nicht vergönnt. Weiter heißt es, Paulus wartete, dass der Geist ihm sagte, was er tun soll. Am besten ist es, auf den Geist zu warten. Und hier ist nicht ein Geist, sondern der Geist Gottes gemeint. Und der Geist Gottes wird immer im Worte Gottes die Verankerung haben und wird immer die Verheißungen Gottes hervorbringen. Das ist so gewesen Und das wird bis ans Ende so sein. Paulus wartete, dass der Geist es ihm sagte, was er tun soll. Am besten ist es, auf den Geist zu warten. Nehmen wir diesen Rat ernst und sagen wir, Herr, mögen alle um uns herum tun, was sie wollen und sich dabei noch beeilen. Wir möchten uns beeilen, wenn Gott sich beeilt. Stille stehen, wenn er anhält. Aufstehen und weitergehen, wenn er sich erhebt und mit uns weitergeht. Wir möchten in Übereinstimmung mit Gott sein. Andernfalls werden wir im eigenen Programm erfunden werden, wenn der Herr kommt. Und das darf um keinen Preis geschehen. Nachdem er an einem Abend gepredigt hatte und hinausging, sah er dort einen verkrüppelten Mann. Auf einmal sprach der Geist zu ihm, und er antwortete. Auf einmal sprach der Geist zu ihm, ihr Lieben, wir müssen dahin kommen, vom Geiste in alle Wahrheit geführt zu werden, gelehrt zu werden, geleitet zu werden und dann, wenn Gott etwas tun möchte, inspiriert zu werden. Denn Glaube, so haben wir es oft genug gehört, ist eine Offenbarung. Aber nicht der Wortbegriff, der heute schon abgedroschen ist, sondern eine göttliche Inspiration. Etwas wird kundgetan. Etwas wird von Gott durch den Geist geoffenbart. Weiter, ich erkenne, dass du Glauben hast, geheilt zu werden. Stelle dich auf deine Füße. Jesus Christus hat dich gesund gemacht. Er erkannte, es war ein Augenblick, dass er erkannte. Und ich habe es gestern Abend schon betont. Es genügt uns nicht, diesen Anschauungsunterricht in allem Ernst durchzunehmen. Damit verbunden muss ein tiefes Verlangen in unserer Seele aufkommen und sagen, o Herr, mein Gott, wir haben das Recht in dieser Zeit, die gleichen Dinge zu empfangen und zu erleben, wie es damals geschah. Aber es muss uns zu einer inneren Not werden. Auch das haben wir betrachtet, es wurde schon erwähnt. So wie der Herr sich in den Tagen Moses, in den Tagen des Paulus, so hat er sich in unseren Tagen geoffenbart. Und ihr habt gehört, als Bruder Brenhim sagte, der Lichtstrahl in dieser Wolke, in dieser Erscheinung, geht nach rechts, nicht nach links. Er geht nach rechts. Und ursprünglich war das Bild ja so gewandt, dass der Lichtstrahl zur Erde herunterfiel. Erst nachdem es gewendet wurde und aufrecht gestellt, kann man das Angesicht des Herrn sehen. Vorher war es von mir aus gesehen nach links geneigt und dann senkrecht. Also der Lichtstrahl des Herrn war noch einmal der Erde zugewandt. Nicht abgewandt, zugewandt. Der Herr hat sich seinem Volke noch einmal durch Erleuchtung, durch Belehrung, durch Klarheit, durch Segen zugewandt. Aber genauso müssen wir sagen, mit Sicherheit zum letzten Mal in dieser letzten Zeit. Aber für uns sollte es doch ein Trost sein, dass der Herr nicht alles in dieser Welt der Dunkelheit überlassen hat, sondern in Gnaden der Menschheit noch einmal sein Angesicht zuwendet. Und Bruder Brenhem hat da den Ausspruch getan, die Bedeutung, dass die Lichtausstrahlung zu seiner Rechten war, ist, wie es bei seiner Kreuzigung gewesen ist, dass zwei mit ihm gekreuzigt wurden. Aber nur einer hat ihn angerufen, nur einer sprach, Herr, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Und der Herr wandte sich ihm zu und sagte, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Der Herr wendet sich uns in Gnaden zu, weil wir mit ihm im Paradiese und in der Herrlichkeit sein sollen. Amen. Deshalb redet er doch mit uns. Ja. Deshalb macht er sich all die Mühe mit uns, ja, und will uns schlussendlich dahin bekommen, dass wir mit ihm verjocht sind. Dass wir mit ihm unter ein Joch getan werden. So steht's hier auch gleich. Da habt ihr es. Er war verjocht. Er mag die Erweckungsversammlungen eine Woche lang gehalten haben, ohne dass etwas geschah. Dennoch wartete er, bis der Heilige Geist es sagte. Er war mit Gott, mit dem Worte, mit der Aufgabe, mit allem, was Gott und sein Werk betraf, verjocht. Amen. Er konnte keine eigenen Gedanken vortragen. Er hatte keine eigene Erkenntnis und keine eigene Lehre. Er hatte kein eigenes Programm, weil er selber ein fester Bestandteil des göttlichen Programmes wurde, hat er in dieses Programm eine so tiefe Einsicht gehabt wie keiner vor ihm. Dasselbe trifft doch auf den Dienst Bruder Brenhems zu. Er war nicht nur in dieses Programm Gottes gefügt, sondern hat auch für uns als Kinder Gottes die Übersicht, was der Gemeinde in diesen Tagen zugedacht ist. Weiter steht hier, jetzt sagt ihr, Bruder Brenhem, du widerlegst, was du am Sonntag sagtest, dass du all diese Zeit gewartet hast. Doch denkt daran, es war der Heilige Geist, der zu mir dort auf dem Wege sprach und sagte, ich sende dich zurück unter die Kranken und Leidenden. Es ist der Gehorsam dem Heiligen Geist gegenüber. Sicher, ich bin nicht eher gegangen, bis er es mir zu tun gebot. Amen. Ist das nicht etwas Wunderbares? Bis er es mir zu tun gebot. Man muss diese Predigten auch noch miteinander abwiegen. Da gibt es den Ausspruch, wenn jemand von Gott gerufen und für eine Aufgabe bestimmt wurde, dann braucht er Gott nicht abermals zu fragen, sondern soll die Aufgabe wahrnehmen. Aber das betrifft den Gesamtauftrag allgemein, nicht die Einzelheiten, nicht die Etappen, nicht die Dinge, die nun nacheinander getan werden müssen. Und deshalb sind wir dankbar, dass der Heilige Geist uns die Feinheiten in diesen Predigten zeigt, sie uns offenbart und wissen lässt, damit wir immer den rechten Weg finden. Also, der Auftrag bleibt bestehen und der muss ausgeführt werden. Wenn Gott aber bestimmte Dinge getan haben will, dann wird er es uns innerhalb des Gesamtauftrages wissen lassen. Ich glaube daran, dass wir am Ende der Tage ein Recht darauf haben, hundertprozentig zu wissen, das ist der Wille Gottes. Und dass wir uns in diesem Willen Gottes vorwärts bewegen können. Weiter sagt er hier, ich wartete auf das, so spricht der Herr, bis ich das, so spricht der Herr, bekam. Nun seht, das ist etwas anderes. Darin besteht ein Unterschied. Das glaube ich auch. Abzuwarten, bis das, so spricht der Herr, ergeht. Man kann eine Sache im Worte Gottes erkennen und weiß, dass sie zu geschehen hat und muss trotzdem warten, bis die Inspiration und Offenbarung des Geistes kommt. Erst dann ist der Zeitpunkt da, in dem Gott das erfüllen möchte, was wir vorher schon erkannt haben oder was uns geoffenbart wurde. Ja, er wartete auf das Wort des Herrn. Ist doch eigenartig. Einerseits können wir sagen, hier ist das Wort Gottes. Und wir dürfen einen Schritt weitergehen und sagen, es ist uns aus Gnaden geoffenbart worden. Und andererseits wird hier gesagt, er wartete auf das Wort des Herrn. Haben wir es nicht betont? Die Verheißungen sind gegeben worden. Und zwischen dem Geben einer Verheißung und ihrer Erfüllung können 1000, 2, 3 und 4000 Jahre liegen. Gott hat eine Zeit, in der er Dinge ankündigt und dann eine Zeit, in der er sie ausführt. Ja, er wartete auf das Wort des Herrn. Er wurde vom Geist gedrungen, nur das zu tun, was Gott befahl. Dann wurde er ein Gefangener Jesu Christi. Freunde, wenn wir nur Gefangene werden könnten, erst dann, wenn wir nichts mehr wollen, nur noch, was Gott will, wenn unser Glaube lebendig geworden ist, mit dem Gehorsam verknüpft wurde, erst dann sind wir bereit, ein Gefangener des Herrn zu werden, gefangen, um von ihm freigelassen zu sein. Denn ein Gefangener des Herrn ist zugleich ein Freigelassener des Herrn. Von sich selber gelöst und von allem, an das Wort Gottes gebunden, verjocht mit dem Herrn. Weiter, ein Mensch muss jedes Bestreben, das er hat, alles, was er ist, alles, was sein Leben, seine Seele, seinen Leib, seinen Willen, sein Bestreben und alles andere aufgeben und vollständig ein Gefangener Christi werden, der das Wort ist, um Gott zu dienen. Auch das ist kein einfacher Ausspruch. Ein Mensch, ganz gleich wer er nun sein mag, muss jedes Bestreben, muss alles, was er ist, was er hat, Leben, Seele, Leib, Willen, alles, alles aufgeben und vollständig ein Gefangener Christi werden, der das Wort ist, um Gott zu dienen. Wir merken, dass Bruder Brenhim durch den Geist Gottes gedrungen immer wieder Christus und das Wort verbunden hat. Christus kann vom Wort nicht gelöst werden, und wer sich vom Worte löst, der löst sich von Christus. So sieht das in der Tat aus. Dann nützen keine Gesänge mehr, dann nützen die größten Veranstaltungen nichts mehr und was immer sein mag, sondern die Bindung an Gott ist die Bindung an sein Wort. Wer Gott glaubt, der glaubt das Wort Gottes. Und wer das Wort Gottes nicht glaubt, der glaubt Gott nicht. So ist das in den Augen des Herrn. Hier heißt es, ihr müsst vielleicht im Gegensatz zu eurer eigenen Überzeugung wandeln. Hier steht das Wort muss. Und das rettet mich und vielleicht uns alle und andere, die bereit sind, dem Herrn zu folgen. Ihr müsst vielleicht im Gegensatz zu eurer eigenen Überzeugung wandeln. Menschen, die eine Aufgabe im Reiche Gottes zu erfüllen haben, mögen gegen ihre eigene Überzeugung einen Weg gehen müssen, den sie gar nicht gehen wollten, nur weil Gott irgendetwas vorhat, das uns vielleicht im Moment noch verborgen sein mag. Das Muss ist dort schon am Platze. Weiter, wenn ich irgendwo hingehe, spreche ich manchmal scharf zu den Menschen. Seht, ich versuche euch loszubekommen. Ihr müsst einen Ausgangspunkt bekommen, wie ich manchmal über die Frauen spreche, die ihr Haar schneiden und diese Kleidung tragen und trotzdem ihr christliches Bekenntnis ablegen und aufrechterhalten. Was nützt das christliche Bekenntnis, wenn es von Christus, dem Worte, losgelöst ist? Wenn wir das Wort gottlos verwenden, dann meinen wir damit genau das, was es sagt, nämlich los von Gott. Gottlos ist los von Gott. Wenn wir uns vom Worte Gottes lösen, lösen wir uns von dem, der es ausgesprochen hat. Und noch steht geschrieben, dass der Mensch nicht vom Brot allein, sondern von jedem Worte. Und da liegt die Betonung auf jedem. Die meisten Menschen in allen Glaubensgemeinschaften und auch bis hin in diese Botschaft hinein, sie nehmen alle so viel sie nur können. Alle und jeder ist bereit, alles zu nehmen, was nur irgendwie in das Konzept passt. Aber gerade das, was wir liegen lassen möchten, gerade das wird uns fehlen an jenem Tage. Es ist immer schön, sich die Dinge auszusuchen, aber das, was wir hier umgehen möchten, wird uns eines Tages gegenüberstehen. Das, was wir jetzt zurücklassen, von allem, was Gott geoffenbart hat, wird uns doch an jenem Tage fehlen. Es kann mir niemand klarmachen, dass wir dies und jenes zurücklassen oder auslassen können und anschließend sagen, uns fehlt nichts. Das, was wir hier auslassen, das wird uns doch eines Tages fehlen, oder nicht? Und da sehen wir den Ernst jeden Wortes Gottes, das uns gebracht worden ist. Nicht all die Worte, die uns so schön wie Honigseim vorkommen, sondern auch die Worte, die uns im Magen verstimmen und wie der Prophet Hesekiel sagte, dass es bitter war in seinem Munde. Ihr sagt, das ist etwas Nebensächliches. Nun, irgendwo müsst ihr beginnen. Hier wird betont, dass ein Ausgangspunkt gefunden werden muss. Die Leute müssen aus ihren Überlieferungen herausgerissen, losgelöst und auf den neuesten Stand im Reiche Gottes gebracht werden. Erwähnt wurden hier die beiden Dinge von den Frauen mit Haar und Kleidung. Und darauf macht er dann die Bemerkung, ihr meint oder sagt, das ist etwas Nebensächliches. Und manchmal beginnt es damit, dass man sozusagen den Gehorsam in dem Kleinen unter Beweis stellen muss, ehe er uns Großes anvertrauen könnte. Löst euch vom weltlichen Aussehen und werdet Gefangene Christi. Fahrt fort, euch von allem zu lösen, bis schließlich die letzte Bindung abgeschnitten ist. Dann seid ihr ein Gefangener. Dann seid ihr in seiner Gewalt. Er hat euch unter seiner Herrschaft. Sind das nicht alles gewaltige Aussprüche? Steigt da nicht in uns die Sehnsucht auf, Herr, möge es dir mit mir und mit uns gelingen, dass alles, was ihm im Wege steht, gelöst, bis schließlich die letzte Bindung abgeschnitten wurde und wir dann als Gefangene Jesu Christi mit ihm Schritt halten können und im Glauben vorwärts gehen. Weiter wird hier gesagt, sie würden euch nicht gestatten, ein Wort über den Samen der Schlange, über ewige Sicherheit und über die Dinge, die der Heilige Geist geoffenbart hat, zu erwähnen. Vorher hat er gesagt, dass Leute ihn anrufen und ihm sagen, das und das darfst du bei uns nicht predigen. Und dann sagt er gleich, so komme ich gar nicht. Hier bringt er zum Ausdruck, sie würden euch nicht gestatten, ein Wort über den Samen der Schlange, über ewige Sicherheit und über all diese Dinge zu predigen. Stünde hierhinter nicht, die der Heilige Geist geoffenbart hat. Dann hätten die Menschen noch eine Entschuldigung. Aber wenn es um Dinge geht, die der Heilige Geist aus dem Worte Gottes geoffenbart hat, dann müssen wir uns durch den Geist in die Wahrheit des Wortes hineinführen lassen. Wie oft hat sich der eine und der andere gefragt, warum diese Dinge betont werden mussten. Und wenn dadurch nur die Geister geschieden werden. Irgendein Sinn und göttlicher Zweck ist in allem, was der Herr kundgetan hat. Was hat Bruder Brenham sich gefallen lassen müssen, als er über die ursprüngliche Sünde sprach? Die schmutzigsten Briefe sind ihm geschrieben worden.
Es ging über allen Anstand hinaus. Und das natürlich, ihr wisst ja, je mehr Prediger von sich überzeugt sind, dass sie die Bibel recht kennen und immer auch die Schriftstellen zur Verfügung haben, umso weiter holen sie aus. Umso schlimmer schlagen sie zu. Und da stand ein kleiner, wehrloser, hilfloser Mann, muss über sich diesen Regen der Kritik ergehen lassen. Hätte er nicht mit Gott hadern können und sagen, mein Gott, du hast mich zu deinem Volke gesandt, dass ich ihnen deine Botschaft bringe, und jetzt schlagen die Türen überall zu. Ihr wisst ja, wie es danach kam. Die Türen gingen überall zu, dass er sagen musste, nur noch die christlichen Geschäftsleute haben ihre Tür für mich und meinen Dienst offen gehalten. Ein Mann mit einer solchen Bestätigung, er muss Dinge bringen, an denen sich die Geister geschieden haben. Und so geht es bis zu dem heutigen Tage. Als Bruder Branham über das Thema Nummer 1 sprach, sagte er wörtlich, ich mache mich schon bereit, denn es wird mir so ergehen wie damals, als ich über die ursprüngliche Sünde gesprochen habe. Menschen übersteigen dann jedes Maß, verlieren jeden Anstand und meinen 100% im Recht zu sein vor Gott. Und ob ihr es glaubt oder nicht, Bibelstellen findet jeder, die hat selbst der Teufel gefunden. Aber sie werden aus dem Zusammenhang genommen, ohne Erleuchtung, ohne Offenbarung. Und was geschieht dann? Dann tötet der Buchstabe, denn nur der Geist macht lebendig. Es heißt weiter, warum gehst du nicht dorthin und tust dieses? Warum gehst du nicht dahin und versuchst jenes? Warum ziehst du nicht mit allen anderen aus? Könnte man nicht heute das Gleiche sagen? Warum dies nicht? Warum jenes nicht? Fassen wir uns in Geduld. Vertrauen wir dem Herrn. Manchmal haben Männer Gottes eine Zeit nötig, um wieder geistlich zu erstarken, um vorwärts gehen zu können. Auch diese Zeit ist nicht verloren. In dieser Zeit prüft Gott die Herzen der Menschen, ohne dass sie es merken, ohne sich dessen bewusst geworden zu sein. Und auch sie ist nötig. Und dann wird der Herr vorwärts gehen. Hier wird weiter gesagt, das war es, das Wort. Nicht das Begehren oder Streben des Volkes. Was wurde er dann? Er wollte den Ägyptern nicht mehr gegenüberstehen, doch er wurde ein Gefangener. Amen. Von Mose ist hier die Rede. Was kam dann? Er wollte den Ägyptern nicht mehr begegnen. Er war geflohen. Er hatte einen erschlagen. Sie waren ihm böse. Jetzt hatte er seine Hände erhoben. Er musste gehen. Das Wort des Herrn war in ihm eine göttliche Realität. Mose, gehe hin. Und als er fragte, was soll ich sagen, sie werden nicht glauben und so weiter, wer hat mich gesandt? Sage ihnen, der ich bin, hat dich gesandt. Amen. Es war ein göttlicher Befehl. Er war mit dem Wort und mit dem Dienst verbunden. Er hat nicht nur eine Botschaft gebracht, er hatte die Verantwortung, das Resultat dieser göttlichen Botschaft mitzunehmen, nämlich die Befreiung und Herausführung des Volkes Israel. Ihr Lieben, lasst es uns von Herzen glauben, derselbe Herr, der in dieser Zeit in der Feuersäule erschienen ist, muss doch der göttlichen Botschaft das göttliche Resultat folgen lassen, nämlich die Herausführung, Loslösung und Zubereitung seiner Gemeinde, die er dann in die Herrlichkeit mit hinaufnehmen wird. Hätte Mose nur eine Botschaft gebracht, tja, dann hätte er wieder abziehen können, ohne dass geschehen wäre, was Gott sich vorgenommen hatte. Doch Gott stimmt immer in seinen Worten und in seiner Tat überein. Ist das nicht herrlich? Amen. Gott macht doch nie Worte. Wenn Gott spricht, ich habe dich erlöst, dann kannst du es ruhig glauben, dass er dich erlöst hat. Und wenn er sagt, ich habe dich befreit, hat er es getan. Ich habe dich geheilt, dann hat er es getan. Und wenn er sagt, ich sende euch den Propheten vor dem großen und schrecklichen Tag des Herrn, dann wird er heute sagen, diese Schrift hat sich vor euren Augen und vor euren Ohren erfüllt in diesen Tagen. Wer bin ich, Herr, dass ich gehen sollte? Ziehe deine Schuhe aus, Mose. Ich möchte mit dir reden. Beuge dich bis zum Ausziehen deiner Schuhe. Werfe dich auf den Boden. Ich möchte mit dir reden. Schließlich konnte er nicht einmal mehr sprechen, als ein auserwählter Gefangener, ein auserwählter Prophet, so wie Paulus auserwählt war. Vor dem Herrn fällt der größte Mann Gottes nieder. Ein Prophet Jesaja rief aus in seiner Gegenwart: Wehe mir, ich bin ein Mensch mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volke mit unreinen Lippen. Dann aber berührte eine Kohle vom Altar seine Lippen und er war gereinigt. Einen Stab. Gott tut die Dinge manchmal so, dass es der menschlichen Gesinnung lächerlich vorkommt. Auch das sehen wir nicht selten im Reiche Gottes. Dass Dinge geschehen, die der menschlichen Überlegung zuwiderlaufen. Mose hat einen alten Hirtenstab, der plötzlich zu einem Gottesstab wird. Ein Stab in seiner Hand, den er erheben kann und zusieht, wie Gott das Meer teilt. Gott vermag die Dinge derer, die er gerufen hat, zu segnen und zu gebrauchen und einzusetzen. Gott wird am Ende eine Gemeinde haben müssen, die er wieder einsetzen kann. Eine Gemeinde, die ihm Glauben entgegenbringt, die lebendigen Glauben hat, der mit dem Gehorsam verbunden ist. Da habt ihr's. Ich habe nur ein einziges zu tun. Als erstes, übergebt euch, das stimmt, werdet ein Gefangener, seid nicht auf euch oder etwas anderes bedacht. Werdet ein Gefangener. Möge es dem Herrn gelingen, in mir, in dir und in uns allen. Und vergiss das nicht, nur gemeinsam werden wir vorwärts gehen können. Nur wenn wir in diesen göttlichen Gleichschritt in Übereinstimmung mit jedem geoffenbarten Worte kommen, wird alles hin und her, alle eigenen Meinungen ihr Ende erreicht haben und Gott wird seinen Anfang machen können. Das kann nicht anders sein. Solange wir noch hin und her machen, wird Gott gar nichts tun können. Wenn wir aufhören, kann er beginnen. Er spannte sich selbst unter ein Joch und ging hinunter. Endlich hatte Gott einen Mann, der ihm unterstellt und ihm unterjocht war, und der sich nicht mehr eher bewegen konnte, bis das Wort Gottes ihn bewegte. Wenn die Menschen das heute täten, dann war er ein Gefangener der Liebe Gottes, mit dem Band der Liebe verjocht, wie Paulus mit dem Band der Liebe zu Gott verjocht war. Kein hartes Muss, sondern ein sanftes Joch der göttlichen Liebe. Unser Herr spricht: Meine Last ist leicht und mein Joch ist sanft. Ihr wisst ja, wer immer weiß, was ein Joch ist, man muss Lasten ziehen und tragen, und sehr schnell gibt es Druckstellen, und das muss alles sehr schön passen. Man muss in ein Joch hineinpassen. Wer war es? Ich meine Elisa, der mit 6 oder 12 Jochochsen gepflügt hat, was immer es war. 12 wäre fast zu viel, aber so scheint es mir zu sein. Und was war es? Es waren 2 zu einer Einheit zusammengetan. An derselben Leine, am gleichen Pflug, auf demselben Felde, die gleiche Arbeit und Tätigkeit verrichtet, in die gleiche Richtung gehend, alles war eins geworden, obwohl man 2 sah. Das bedeutet, unter einem Joch zu sein. Man wird uns und Christus immer noch sehen, aber wir sollten mit ihm so unter einem Joch sein, dass wir in die gleiche Richtung, auf demselben Felde, unter dem gleichen Joch mit ihm sein könnten, sein würden, um jeden Preis. Denn nur so werden wir das Ziel erreichen und vor Gott bestehen. Unter einem Joch, nicht das drückt und scheuert, nicht das wund macht, sondern das uns mit Christus zusammenhält. Wir sind mit ihm zusammengespannt worden. Wir gehören mit ihm zusammen. Und wenn wir das begriffen haben, das ist ein Joch der Liebe, nicht der Knechtschaft, nicht der Drangsal, sondern der Gnade, der Liebe Gottes ist, dann dürfen wir dem Herrn danken, dass er uns nicht vergessen hat. Wenn Menschen das heute begreifen könnten, dass der Herr uns nicht mehr frei herumlaufen lässt, sondern dass er uns mit seinem Worte und mit sich selber unter ein Joch getan hat. Und dann geht in Erfüllung: Nicht mehr ihr seid es, sondern der Geist eures Vaters, der in euch oder durch euch redet. Denkt daran, er dachte nach. Er wurde ein völliger Versager vor sich selbst. In allem, was er wusste, in allem, was er verstand, überhaupt in allem. Er wurde ein totaler Versager. Es funktionierte nicht. Er wurde in eine Situation gebracht, wo niemand mehr auf ihn hörte. Er war aber ein Gefangener. So sehen manchmal die Wege Gottes aus. Die größten Gottesmänner sind an sich selber zu Schanden geworden, aber nie am Herrn. nie an ihm, denn er bleibt treu. Hier heißt es, er wurde ein völliger und dann ein totaler Versager. Es funktionierte nichts. Er wurde in eine Situation gebracht, wo niemand mehr auf ihn hörte. Er war aber ein Gefangener. Ihr Lieben, Menschen, die zum Teil, ich komme jetzt zum Schluss, macht euch keine Sorgen, Menschen, die zum Teil Gefangene von Umständen sind, werden wohl durch die Umstände geformt und dahin gebracht, dass sie Gefangene Jesu Christi werden. Und wenn die Umstände dazu dienten, um das Zweite zu erreichen, dann danken wir dem Herrn anschließend auch für das Erste. Jeder Gefangene denkt fortwährend daran, dass er zu einem Zweck geboren wurde. Er wurde zu einem Zweck geboren. Ich habe es schon manchmal gesagt, wir sind wiedergeboren worden zu einem Zweck im Reiche Gottes, den wir zu erfüllen haben. Menschen, die sich dem Herrn als Gefangene zur Verfügung stellen, sind, so lesen wir hier, zu einem Zweck geboren. Fortwährend denken wir daran. Ist das nicht so in deinem und in meinem Leben? Geht es uns nicht immer wieder leise nach? Alles hat seinen Sinn, alles hat seinen Zweck. Nichts geschieht, nur weil es geschieht, sondern hat eine Aufgabe zu erfüllen und ist mit einem Zweck verbunden. Gott möge uns Gnade schenken. Noch diese beiden. So wird der Gefangene der Liebe Christi von seinem König, welcher Christus ist, mit Kraft ausgerüstet. Amen. Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berge sagt, hebe dich empor, und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er ausspricht, in Erfüllung geht, dem wird es auch erfüllt werden. Hier wird uns der Weg gezeigt, wie wir dahin kommen. Gerne möchten wir einmal zu einem Berge sprechen. Erhebe dich, versetze dich ins Meer. Warum nicht? Bei Gott, der alle Berge geschaffen, der grundsätzlich alles durch sein Wort geordnet hat, sollte er nicht, wenn er eines Tages wollte, wenn er eines Tages durch deinen oder meinen Mund etwas aussprechen möchte, das er zu tun vorhat, soll ihm dann etwas unmöglich sein? Spricht er nicht im Propheten Sacharja? Wer bist du, großer Berg vor Zerubabel? Sollst du zu einer Ebene werden? Hat zwar einen ganz anderen Zusammenhang, aber ein Berg kann zur Ebene werden, ein Stein kann zum Berge werden. Lest den Propheten Daniel. Aus dem Berge kam der Stein hervor und der Stein wurde wieder zum Berge. Wir wissen, dass das auf die Gottheit Jesu Christi gesagt wurde. Aber nur um darzustellen und zu zeigen, bei Gott ist absolut nichts unmöglich. Und hier wird uns der Weg gezeigt. So wird der Gefangene der Liebe Christi von seinem König, welcher Christus ist, mit Kraft ausgerüstet. Möge Gott es mir und uns allen schenken. Dann das Letzte hier. Denkt an das, was er in all den anderen Zeitaltern getan hat. Er musste immer einen Mann nehmen und ihn zu seinem Gefangenen machen, der das Seine vergisst. Er musste alles, was er wusste, verlassen, musste seine Schulung und alles andere vergessen, um den Willen Gottes zu erkennen und Gott zu folgen. Er kann nicht zugleich Gott und dem, was Menschen wollen oder tun, folgen. Es steht in einem zu großen Gegensatz zueinander. Das, was Gott will und das, was Menschen wollen, steht im großen Gegensatz zueinander. Wir als Gefangene Jesu Christi, unseres Herrn, wollen uns mit der Kraft Gottes ausrüsten lassen und sagen: Treuer Heiland, nimm uns hin, schenk uns Gnade, mit dir unter einem Joch zu sein, da zu sein, wo du bist, zu sagen, was du sagst, zu gehen, wohin du gehst, zu tun, was du tust, damit durch unser Leben der Herr zu seinem Recht hier auf Erden kommen kann. Seid nicht verzagt. So schwer wird es nicht sein, sonst hätte es Gott nicht von uns gefordert. Es bleibt uns nichts weiter übrig, als zu sagen: Herr, hier bin ich. Ich habe das Verlangen, dass dieses Wort an mir erfüllt wird, aber zu tun vermag ich es nicht. Hier bin ich, nimm mich hin, wirke durch die Kraft deines Blutes, deines Wortes und deines Geistes, schaffe alles in mir, was vor dir wohlgefällig ist, und der Herr wird es aus Gnaden mit uns allen tun. Gelobt sei sein Name. Amen.
Amen.
Lasst uns aufstehen und beten. Himmlischer Vater, das Wort ist so umfangreich, sodass wir die ganze Tragweite desselben nicht erfassen. Und dennoch stellen wir uns zu deiner Verfügung. Treuer Heiland, wollest du uns selbst dein Joch auflegen? Denn dein Joch ist sanft und deine Last ist leicht. Es ist ein Joch der Liebe, so haben wir es gehört. Geliebter Herr, ach, wie möchten wir mit dir in Liebe verbunden sein, durch dein Wort und durch deinen Geist, geliebter Herr. Es soll eine göttliche, ewige Verbindung sein. Schenke sie uns aus Gnaden, dann wird auch der Glaube lebendig werden. Schaue auf uns und auf das Opfer und sieh uns in Gnaden an. Geliebter Heiland, wir danken dir für die Predigten. Wir danken dir für die Botschaft. Ach Herr, was viele als anstößig empfinden, erkennen wir als notwendig, damit alles geordnet und begradigt wird in deinem Reiche, in deiner Gemeinde. Geliebter Herr, wir haben mit vielen mitgelitten, die zum Schauspiel gemacht wurden, wie wir es lasen. Aber wir haben die Verheißung, so wir ausharren bis ans Ende und nicht kleinmütig zurückweichen, werden wir gekrönt werden, denn der Gerechte soll aus Glauben leben. Herr, möge deine göttliche Botschaft all den göttlichen Samen erreichen. Herr, tue uns alle unter dein Joch, jeden Einzelnen, dass nicht nur 12 Joch voreinander hergehen, sondern 120 und alle, wie viele ihrer sein mögen, Herr, dass wir alle unter deinem Joch, deinem Einfluss, der Leitung und Inspiration deines Geistes unterstellt würden, in deine Richtung gehen, deine Worte verkünden, deine Taten tun. Herr, mein Gott, wir preisen dich und wir danken dir und wir beten dich an, denn du hast deinen Weg mitten unter deinem Volke. Du hast uns diese Predigt geschenkt. Schenke uns nun auch das, was du uns zugesagt hast darin, nämlich uns auszurüsten, so wie uns unter dein Joch fügen werden. Wir danken dir dafür und ehren deinen heiligen Namen. Amen.